Gut, willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr zu dieser morgendlichen Stunde um 11.30 Uhr, MRM-CD, Tag 2, es ist der Samstag, dass ihr alle da seid und uns zuhören wollt bei unserem Talk darüber, digitale Souveränität, Nebelgranaten und was da alles mit dazugehört.
Das ist die wunderbare Sarah.
Und das ist der wunderbare Lyra.
Falls ihr uns noch nicht kennt.
Ja, ansonsten beliebt auf Bühnen in der Republik mit Sachen wie Nerderziehung und solchen Geschichten.
Gut, natürlich im Sinne der MRM-CD volle Transparenz. Wir sind beide Technik-Nerds. Bisschen,
ja,
du auch noch ein bisschen mit Hardware dazu. Ne,
so. Ja.
Wir sind keine Anwälte, wir sind keine Rechtsgelehrten, wir geben keine Rechtsberatung, das wollt ihr auch nicht von uns haben. Was wir aber auch noch dazu sagen müssen ist, wir erzählen euch jetzt nichts wahnsinnig Neues. Also die Idee zu dem Vortrag kam, das war so eine Schnapsidee?
Serverblätter.
Ja.
Ich sage nur Serverblätter und wir waren auf einem Camp und hatten geredet und irgendwie der Alkoholpegel stieg und man könnte doch und man sollte doch mal und ja, und dann hatte ich es vergessen und kriegte dann plötzlich eine E-Mail vom von der MRM-CD. Ja, übrigens, dein Talk wurde eingereicht. Okay. Okay, alles klar, na gut, dann machen wir das tatsächlich und mal schauen, was draus wird.
Idee war so ein bisschen die Themen zu sammeln, zusammenzufassen, damit man eine Referenz hat, die man Menschen schicken kann, die so, aber ich brauche doch das alles nicht und ich bin doch happy in Azure und das ist doch alles fein etc., dass man denen einfach sagen kann, da, schau dir das an und denk nochmal drüber nach, was da so von dir gibt.
Genau.
Warum machen wir das eigentlich?
Das ist die gute Frage. Warum machen wir diesen ganzen Kram? Warum stehen wir hier? Was wollen wir als Menschen? Was wollen wir als Gesellschaft? Was wollen wir als europäische Menschen, Netzbewohner,
Entitäten?
Wir wollen letztendlich einfach nur Cloud haben. Das ist ganz einfach. Wir wollen Cloud haben. Für was weiß ich, ihr, die hier ihr sitzt und irgendwelche Services laufen habt, so auf AWS oder keine Ahnung wo, ihr wollt irgendwie Cloud haben, Firmen wollen Cloud haben, darum geht es eigentlich.
Ich will ein AD haben, wo ich keine Leute brauche, die mir das pflegen, weil das macht alles dann die Cloud. Ne?
Genau. Eigentlich ein völlig einfaches Thema.
Convenience. Ich möchte einfach Klick machen und eine Datenbank haben, whatever.
Genau.
So. Also eigentlich ein einfaches Thema, ne? Sollte man sagen, ist doch nicht so schwierig. Ja. Jo, es ist doch ein bisschen schwieriger.
Leider.
Aber also damit ihr auch ungefähr wisst, wo wir im Talk sind, dieses Slide kommt immer wieder und ich habe anscheinend Audioaussetzer, gut. Das heißt, ihr habt dann ungefähr ein Gefühl, wie lang wir euch noch quälen. Für euch ein kleines Inhaltsverzeichnis. Gut. Alles beginnt mit einem Prolog, ne? Wie bei jedem ordentlichen griechischen Drama.
Genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt diese zwei Rechtsnormen von der EU. Da steht drin, was man halt eben machen sollte, was man nicht machen sollte, halt eben Umgang mit persönlichen Daten, dass es halt eben dann doch alles sensibel ist. Man hält sich dran. Chill out. Und eigentlich sind wir mit dem Talk fertig.
Genau.
Wären eigentlich jetzt mit dem Talk fertig. Wir haben aber dann noch die Realität.
Wir lesen die DSGVO, schönen Abend.
Ja. Und Attacke.
Genau.
Gut. Hüben. Wir sind hier, wir sind in der Europäischen Union, wir sind in diesem Kontext. Es gibt da eine ganz wichtige Rechtsnorm, das ist die Richtlinie 9545 EG. Die ist schon ein paar Tage älter, die ist aber eigentlich immer noch ziemlich gut. Da steht so ein bisschen drin im Großen und Ganzen, so wie das dann nur mit persönlichen Daten zu sein hat, dass die halt eben geschützenswert sind und dass damit kein Schindluder getrieben werden kann. Macht keinen Blödsinn damit letztendlich.
Haben wir Menschen in Raum, die 1995 noch nicht auf der Welt waren? Ja. Also die Idee ist älter als ihr.
Also auch Kontext, zeitlicher Kontext, Windows 95.
Ist mittlerweile Retro-Computing.
Ja, oh Gott.
Gut, aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter, es gibt ja auch was Neueres. Genau. Also beziehungsweise das Relevante, bevor wir weitergehen, das Relevante aus dieser Richtlinie 9546 EG ist eben dieser eine Satz, bietet hingegen ein Drittland kein angemessenes Schutzniveau, so ist die Übermittlung personenbezogener Daten in dieses Land zu untersagen. Das ist ein Satz aus 1995. Das sollte langsam überall eingesickert sein, ne? Möchte man glauben.
Das sind nur 30 Jahre.
Scheiße. 30? Puh. Gut. Aber 95 ist eben veraltet, wurde abgelöst durch die Verordnung EU 2016.
Ich bin
679, danke, meine Augen sind auch nicht mehr das Wahre. Die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, sprich DSGVO oder im Englischen GDPR. Auch schon mal der eine oder andere von euch gehört, ne?
Ich hatte, das war 2017, 2018, das war so Übergangszeit von der DSGVO, hatte ich einen Talk geheraldet auf der GPN, da ging es da drum. Und das war irgendwie völlig neues Konzept. Ich hatte das noch nicht ganz geblickt. Und
ja, das war ja auch die Zeit so, DSGVO war ja dann Übergangsfrist 4 Jahre.
Ja.
Und nach 4 Jahren sind dann alle aus heiterem Himmel gefallen. Irgendwie habe ich da ein Kabeldings anscheinend. Lass noch. Okay. Sind alle aus dem heiterem Himmel. Wie? Vor 4 Jahren wurde das beschlossen und jetzt müssen wir es schon umsetzen? Also das geht doch überhaupt nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kam völlig überraschend.
Also ihr erinnert euch vielleicht an die Panik, so oh Gott, und wir müssen das machen und meine Webseite und dies, das, Ananas. Also es war eine interessante Zeit. Inzwischen haben sich alle dran gewöhnt. Die Welt ist, wie wir sehen, nicht untergegangen. Es läuft noch alles vielleicht ja, ein bisschen besser.
Es gibt schon Bestrebungen, das jetzt wieder aufzuweichen, weil es ist halt schon unbequem für die Unternehmer. Ne?
Nein, natürlich ist es unbequem. Ja.
Fürchterlich. Aber was hat jetzt die DSGVO eigentlich auch mit dieser, wo ist der Konnex zu der digitalen Souveränität? Auch hier wieder der Artikel 45 war das, okay, ich darf den Kopf nicht nach hinten kippen. Lass,
es geht schon. Willst du das nehmen?
Kann mich benehmen.
Ist okay.
Artikel 45, wo es eben heißt, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet, dann darf man Daten dorthin übermitteln. Das heißt, es wurde jetzt hier in der DSGVO klargestellt, okay, die Kommission darf definieren, was ein sicheres Drittland ist. Ja, das führt zu spannenden Ergebnissen, die wir gleich sehen werden. Ne? Also das, was hier so hüben passiert ist, ne, auf unserer Seite.
Genau.
Wie schaut es denn auf der anderen Seite des Atlantiks?
Da haben wir den Cloud Act. Ne? Also eigentlich ist das, es gibt da so ein paar Rechtsnormen. Ihr lest es selber, ich lese das jetzt nicht vor.
Nee, aber heißt im Prinzip, wenn die US-Regierung möchte, muss das Unternehmen die Daten seiner Kunden rausrücken. Die Kurzform, flapsig zusammengefasst.
Genau, dann haben wir das nächste.
Dank Snowden etc. wissen wir, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die da zum Einsatz kommen. Eben der Foreign Intelligence Surveillance Act von 1978. Der dem Attorney General und dem Director der National Intelligence, also des Nachrichtendienstes, erlaubt, das Targeting von Non-US-Persons, Europäerinnen und Europäern, die sich außerhalb der USA aufhalten, durchzuführen. Also sprich, Daten abzuschnorcheln von Nicht-US-Bürgerinnen und Bürgern. So, das dürfen sie einfach mal.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch, und das ist ein Slide direkt von der NSA, das ist die Executive Order 12333, klingt so ähnlich wie ein Ding aus Star Wars, dass es ebenfalls erlaubt, Daten abzugreifen und abzusammeln. Soll ich wechseln? Wechsel mal, gut. Dreht ihr mich um? Okay. Wunderbar, haben wir nicht, dass wir jetzt doppelt haben. Gut, Executive Order 12333, ebenfalls ein Mechanismus, um den Datenabgriff von Nicht-US-Bürgerinnen und US-Bürgern zu erlauben.
Ja.
Ich lese euch das jetzt nicht vor, das ist zu mühsam. Das ist, ja genau, das ist doch ein Screenshot direkt von der NSA-Seite. Das ist quasi deren Legitimation, dass sie jeden Datenverkehr abhören dürfen. So, hurra. Jo.
Drama, Baby. Wir haben hier also gegenläufige Interessen. Wir haben einmal das Interesse der USA, die da sagen, wir haben hier PRISM, wir haben FISA 702, wir haben die Executive Order, wir haben den Cloud Act. Wir haben auf der anderen Seite unsere Rechtsnormen, die halt eben sagen so, ja, ist nicht. Und das steht jetzt irgendwie dann doch irgendwie so diametral entgegen. Und man hat dann jetzt mal sich überlegt, wie kriegen wir das Ganze denn aufgelöst? Wir wollen ja Daten übertragen und es ist ja einfach bequem. Und wir haben Microsoft und wir haben AWS und wir haben Google und Meta und keine Ahnung was wen. Und also matter of fact, es sind halt eben die Anbieter, die halt eben einen ganz großen Teil von dem stemmen, was wir hier an Cloud-Diensten benutzen und haben und so. Ich weiß, viele von euch irgendwie bei Hetzner oder sonst wo oder in einem Straßburg, in einem OVH, wenn das noch steht oder wieder steht.
Wenn es nicht gerade wieder brennt.
Also viele von euch haben was hier laufen oder haben es zu Hause laufen, wie auch immer. So, aber die Großteil, also Firmen und so, die haben das halt eben in den Staaten laufen. Und da gibt es halt eben diesen Interessenskonflikt. Also wenn ich jetzt Sensordaten von meiner IoT-Cloud, von meinen Umweltdaten zu AWS hin übertrage, fein. Wie der Wasserpegel steht und fällt, fein, ist interessiert. Es sind keine persönlichen Daten. Ich arbeite an einem Projekt mit einem Kunden zusammen, wo wir genau das machen. Wir sammeln Sensordaten ein und verarbeiten die mit AWS. Kein Problem.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine HR, also Human Resource, wir sind ja nicht Menschen, wir sind ja Ressourcen und die müssen verwaltet werden. Und wenn diese menschlichen Ressourcen in der Cloud verwaltet werden, wandern auf einmal natürlich personenbezogene Daten zu diesen Anbietern. Und jetzt haben wir ein Rechtsproblem. Genau. Das Problem ist, Sie haben dann versucht, dieses Rechtsproblem durch Anwälte und Rechtsgelehrte zu lösen, was für uns Technikerinnen und Techniker dann zu interessanten Ergebnissen führt.
Weil letztendlich, was, nochmal einen Schritt zurück zu unserer Intro, was wir nämlich versuchen ist, wir beide, die Brücke zu schlagen zwischen uns als Nerds, die halt eben die technische Ebene wissen, zu der nicht technischen Ebene, zu den Geschäftsführenden, zu Verantwortlichen, die halt eben nicht so in dem Thema drin sind wie wir jetzt. Wir wissen, was dahinter steht, aber...
Und die vielleicht auch mal eine andere Stimme als ihre Rechtsgelehrten hören sollten.
Genau. Somit kommen wir zu unserem Theaterstück. So, wir kommen jetzt zum ersten Akt. Der Tragödie, erster Akt. Safe Harbor. Ihr erinnert euch, ich lese es jetzt nicht, es ist schon ein paar Tage älter, es ist von 2000 und wo dann definiert wurde, dass halt eben das, was in den USA läuft, gleichwertig ist, einen gleichwertigen Schutz darbietet. Kann man mal stehen lassen, kann man sich darüber freuen und denken, yippie, alles gut, machen wir. Und dann kam jemand um die Ecke und zwar der
wunderbare Max Schrems und hat gesagt, nö. Und es hat auch nicht lang gehalten. 2015 gab es dann eine Entscheidung der Kommission, dass eben Safe Harbor kein sicherer Hafen ist. Das sogenannte Schrems I-Urteil wird immer wieder gerne zitiert, sorgt für viel Spaß. Wir haben euch da auch ein paar Links dazu gebaut. Das heißt, Safe Harbor, guter Versuch.
Nice try.
Danke fürs Mitspielen, funktioniert nicht.
Der Tragödie zweiter Teil, probieren wir es nochmal. Rinse and repeat. Das ist dann Privacy Shield.
Deutsche Begriffe, Datenschutzschild. Genau. Ich finde die Übersetzungen immer sensationell schön. Also EU-US Privacy Shield, im Prinzip dasselbe wie Safe Harbor mit einem neuen Etikett. Also vielleicht ein bisschen Lipstick und noch Mascara drauf und go ahead.
Ja? Genau. Was ist passiert?
Ratet. Da kam ein Österreicher, kam erneut der Max und hat gesagt, die Österreicher machen gerne viel kaputt, ja. Aber in dem Fall bin ich sehr dafür. In dem Fall feiere ich das sehr. Das war 2016, also ein Jahr später, so, nö, selbes in grün, funktioniert nicht, Rechtsgrundlagen sind nicht da. jetzt gebe ich schon Mikrofonkurse und dann halte ich mich selber nicht dran. Es ist fürchterlich. Also auch hier Schrems 2 Urteil, auch immer sehr schön, Schrems 1, Schrems 2. Haben beide Male diese Versuche der Rechtsgelehrten, diesen Gap zwischen der österreichischen, zwischen der europäischen und der US-Rechtssituation zu lösen, zunichte gemacht. Wunderbar.
Aber was kam dann? Der Tragödie dritter Teil. Probieren wir es nochmal. Wir haben wieder irgendwie so Dinge gemacht, wo man sagt, so, ja, das ist jetzt alles rechtssicher und das ist alles fein und alles schön. Naja. Rinse and repeat.
Genau. Also im Prinzip inhaltlich genau dasselbe in Grün erneut zum dritten Mal. Es gab dann auch eine Resolution des EU-Parlaments, die mit 306 Pro zu 27 Kontrastimmen verabschiedet wurde, die eben besagt, dass das alles ein Blödsinn ist und so nicht funktioniert, wurde nur bis jetzt dann von allen anderen EU-Institutionen ignoriert. Also das Parlament sagt, keine gute Idee, Rest der EU, ah, ole ole, passt schon, machen wir wieder. Genau. Dieses Transatlantic Privacy Framework, wie gesagt, eine quasi mehr oder weniger eine 1:1-Kopie von Safe Harbor. Das Einzige, was jetzt da dazugekommen ist, weil hier eben auch durch das EU-Parlament hier ein bisschen mehr Lärm gemacht wurde, ist, es gab dann ein Gespräch zwischen von der Leyen und dem damaligen US-Präsident Biden und eine Executive Order dazu, die das Ganze eben zu den vorherigen Versuchen verbessern sollte, theoretisch.
Kannst du mal probieren.
Diese Executive Order 14086 wurde eben verabschiedet, also wurde eben von Biden unterschrieben, um eben die Lücken des Schrems II Urteils, quasi das Schrems II Urteil ermöglicht haben, zu schließen, die eben besagt, dass, wie heißt es so schön, personenbezogene Daten nur von den USA-Nachrichtendienst nur abgegriffen werden dürfen, wenn dies notwendig und verhältnismäßig ist.
Legal speak. Wir lachen jetzt einmal. Okay. Was passiert als nächstes? Was macht Max Schrems? Sie haben es probiert, aber er schärft seine Axt. Sagen wir mal so.
Also, er ist dran. Es ist noch nicht gekippt, aber es gelten die anderen, das, was wir vorhin erzählt haben, die FISA, also der Überwachungsakt gilt trotzdem. Mhm. Und was das Problem an dem Prinzip an dieser Executive Order ist, dass Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in den USA und in der EU unterschiedlich definiert werden. Ich meine, macht es natürlich total klar und einfach, dass das ein probates Mittel ist, um dieses Problem zu lösen.
Das ist so wie die Pkw-Maut oder Lkw-Maut ranzuziehen, um Parksünder zu, oder solche Geschichten, so Kanonen aufschwatzen und solche Sachen.
Also, es ist wirklich beeindruckend, mit welchen Scheuklappen und mit welchem aktiven Nicht-Hinsehen hier Entscheidungsträger durch die Welt laufen, weil allein der letzte Satz muss eigentlich so, okay, das ist nicht gut. So, jetzt passiert diese Lösung auf einer Executive Order.
Ja? Von wem?
Von wem? Von Biden.
Von Biden, ja.
Jetzt ist Biden aber nicht mehr Präsident. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten. Ihr habt, glaube ich, alle schon von ihm gehört. Und dieser neue Präsident, Herr Trump, hat bereits über 20 Executive Orders von Biden aufgehoben durch eine eigene Executive Order. Das ist nämlich möglich. Das heißt, derzeit lebt dieses Transatlantik-Abkommen davon, dass der Herr Trump mit anderen Dingen beschäftigt ist, als diese böse Biden Executive Order aufzuheben. Weil dann kann niemand mehr sagen, ja, aber das geht ja doch noch irgendwie oder sonst irgendwie. Da ist dann Ende Gelände.
Hm? Genau. Aber was
kam und was denn? Noch, was nämlich noch erschwerend dazu kommt, das ist das, was ich so nicht verstehe. Darf ich da noch?
Ja, kurz? Ja, bitte, gut.
Das ist das, wo mein Blutdruck dann ganz, ganz schwer nach oben geht, ist nämlich diese eine Aussage von Max Schrems, die er getätigt hat nach dem Schrems 2 Urteil. In den letzten 23 Jahren wurden alle Abkommen zwischen der EU und den USA rückwirkend für ungültig erklärt. Das heißt, rückwirkend war jede Datenübertragung in die USA nicht legal. Rückwirkend. Auch wenn du dich darauf verlassen hast, dass die Übertragung legal war, wir hatten ja Safe Harbor oder sonst irgendwas, durch das Urteil war dem nicht mehr so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Transatlantikabkommen auch passiert, ist hoch. Ich verstehe nicht, wie Rechtsabteilungen sagen können, ja, ja, das passt schon, das ist in Ordnung, weil wir haben ja das Transatlantikabkommen und mit dem ist das ja legal. Das ist ein Risiko. Und alle nehmen's in Kauf. Ich habe da eine gehobene Hand.
Was ich nur anmerken wollte, es geht ja nicht nur um die Übertragung der Daten in die USA, weil FISA sagt ja, jegliche Daten, die amerikanische Firmen haben, egal wo auf der Welt.
Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also dieses Abschnorcheln durch die Nachrichtendienste ist ja nochmal ein zweiter Faktor. Jetzt bleiben wir mal bei dem, was die Europäer aktiv machen. Ja, wir geben ihnen ja die Daten frei Haus, mehr oder weniger. Ne? Genau, was wollten wir denn dann eigentlich noch erzählen? Genau.
Genau.
Auch hier wieder, also eigentlich, den Talk hätte ja eigentlich der Max machen sollen, aber den kriegt man so schwer irgendwie hin, um einen Vortrag zu halten. Da muss man wirklich sehr, sehr überzeugend sein. Unter dem Motto Keep Calm and Carry On werden immer wieder krudere Rechtstheorien, Lösungen und Konstrukte gebaut, um das amerikanische und europäische Recht irgendwie zu verbinden, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es funktioniert halt nur, wenn du den Kopf in den Sand steckst und ganz laut la 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 die ganze Zeit machst, ja?
Genau. So. Aber ja.
Ja, das BSI hat auch eine Anleitung, wie man Office korrekt verwenden soll, rausgebracht, war der Einwurf. Ja. Wie gesagt, du kannst ganz viel machen, um, wenn du sagst, ich schaue nicht links und rechts und ich will nicht drüber nachdenken, kann man sich in dem Rahmen dann halt auch versuchen, seine Inseln und seine Glückseligkeit zu bauen. Und es gibt dann auch US-Unternehmen, die helfen dir sogar dabei, die bestärken dich auch noch darin.
Da haben wir ein Beispiel für, ne?
Haben wir ein Beispiel für?
Ja.
Genau.
Genau.
Da gibt's ein sehr schönes Video vom Herrn Smith, also nicht Agent Smith, Mr. Smith, auch nicht der mit der Jolie, also auch der Herr Smith von Microsoft, der im Rahmen des Atlantic Councils einen Vortrag zum Thema digitale Souveränität und Digital Resilience in der EU gehalten hat.
Man muss dazu wissen, dass Atlantic Council ist ein Think Tank, ein US-amerikanischer Think Tank, der dazu da ist, die US-Führungsrolle
in der Welt
zu befördern.
Also da geht es nicht darum, die EU digital souverän zu machen, sondern es geht darum, die US-Führungsrolle zu stärken.
Mir fällt dazu der Begriff digitale Kolonie ein.
Sind wir eigentlich,
den,
ja.
Den gab es da schon häufiger in der Diskussion, jetzt gerade seitdem Trump halt eben wieder da ist, so dieses Thema digitale Kolonie, und ist kein schönes Gefühl.
Nö.
Aber?
Und da haben wir euch ein kleines Video mitgebracht. Haben wir das Audio aufgedreht?
What we want Europeans to know is that they can count on us. That's why we're creating today and sharing a three-pronged commitment to uphold Europe's digital resilience. It starts with what we have built and will manage as a European cloud for Europe. Our European data centers are managed by European companies under European law, subsidiaries of Microsoft. They will roll up, they do roll up, to a European company that will have a board of directors that consists exclusively of EU nationals, ensuring that European voices are heard loudly and clearly within Microsoft.
So, das müssen wir einmal auseinandernehmen.
ein bisschen. Also die ganze, genau. Ein bisschen, die ganze Rede müsste man noch auseinandernehmen. Das ist ein 2-Stunden-Talk, wenn man die Rede auseinandernehmen möchte. Da ist ganz viel Legal Speak drinnen, super.
Genau, das eine ist, wir gründen Tochterfirmen in Europa. Also wer schon mal eine Firma gegründet hat und vielleicht eine Tochterfirma gegründet hat, weiß, wer die Kontrolle darüber hat. Egal wie das Board dann aussieht, ob das nun Europäer oder US-Amerikaner oder Marsmännchen sind, das ist dann egal, das ist dann irrelevant.
Weil Punkt ist, Microsoft möchte die Umsätze dieser Tochtergesellschaften.
Genau.
Das heißt, wenn ich die Umsätze möchte, brauche ich auch Kontrolle über dieses Unternehmen. Das heißt, da gibt es dann unter Umständen Verträge, die eben dem US-Unternehmen die Kontrolle vielleicht nicht über die Tochter, aber über die Sammelgesellschaft, über den Tochtern gibt. Und nur weil da jetzt in dem Board of Directors der übergeordneten Gesellschaft Europäer sitzen oder Europäerinnen vielleicht sogar sitzen, wer zahlt denn deren Gehalt? Vor wessen Gnade sitzen die denn dann in dem Board? Und brauche ich die überhaupt? Weil wenn ich in meinem europäischen Azure irgendwo einen Port habe, wo ich direkt durchgreifen kann, dann gehe ich einfach an denen vorbei und greife zu. Also das ist so, wenn du von der Technik keine Ahnung hast, klingt das alles total super. Ja? Aber selbst wenn du von der Technik keine Ahnung hast, solltest du vielleicht von der logistischen Seite Ahnung haben oder von Corporate Law oder Unternehmensrecht Ahnung haben. Und weil Mutter-Tochter-Gesellschaft hast du im Normalfall, wenn du die Gewinne haben möchtest, auch immer eine Kontrolle dabei.
Ja.
Gut. Und natürlich auch, was er gesagt hat, ist, we want the European voices are heard loudly and clearly. Sie hören dir zu. Nein, das sollte jetzt nicht machen. Ja, haben wir gehört, danke.
Dazu fehlt mir der
Seriously, das ist ein Mensch, der hat einen Legal Background. Der weiß ganz, da ist jedes Wort ganz genau ausgewählt. Genau. Und wenn er sagt heard, meint er das genauso.
Jan Delay sagte dazu schön, erzähl's der Parkuhr, kostet 2 Mark nur.
Red's in ein Sackerl und stell's vor die Tür, heißt es in Österreich. Mhm. Ja.
Genau.
Red's in eine Tüte und stell's vor die Türe. Gut, aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch in der IT, if it's not written down, it does not exist. Wenn es nicht niedergeschrieben wurde, existiert es nicht. Daher gibt es auch einen Blogpost von der Microsoft zu dem ganzen Thema, wo sie ganz, ganz viele superige Dinge versprechen. Und wenn du also von Technik keine Ahnung hast, klingt das alles total grandios, was da drinnen steht. Ich möchte kurz auf den Punkt 3, we will continue to protect the privacy of European data. Auf den Punkt kommen wir später nochmal, merkt euch den mal. Mhm. Falls ihr Zeit habt für einen der nächsten Events, dieser Blogpost ist Material für 2 Stunden Talk, um den wirklich komplett zu zerlegen. Ja? Ich habe mir ein Thema rausgesucht, ich darf da kurz?
Mhm, ja, ja.
Reproducible Builds. Sie sagen nämlich, sie hinterlegen den Europäern den Source Code von Azure, Office, AD, you name it, in der Schweiz. Und falls es irgendwann logistische Probleme geben sollte oder Governance-Probleme geben sollte, dann bekommen die europäischen Partner, Delos, T-Systems, wie sie alle heißen, Zugriff auf diesen Source-Code, damit sie eben unabhängig, wenn es da eben Probleme dies und jenseits des Atlantiks gibt, mit dem Source-Code einfach weiterarbeiten können. Ne? Also stellt euch jetzt mal kurz vor, so ihr seid kurz nach dem Aufstehen, so gegen 11, euer Hirn funktioniert noch nicht so wirklich, ihr lest das, boah, das klingt ja super, die denken ja wirklich an uns, sie sind ja da, wir kriegen den kompletten Source Code, damit können wir ja alles machen. Jo, eh.
Oh, der Rand von Lara gestern Abend war gut.
Wie oft wird denn der Source Code in dem Schweizer Banksafe aktualisiert? Täglich, wöchentlich, monatlich? Gar nicht? Wie baue ich denn aus diesem Source Code ein Executable? Wie mache ich denn aus dem Source Code dann was läuft? Wo ist mein Build Environment? Wo ist meine Hardware, auf der das Build Environment läuft? Muss ich das alles erst aufbauen, wenn es zu diesem IT-technologischen Super-GAU kommt? Steht alles nicht in dem Blogpost. Wo sind denn die Mitarbeiter, die mit dem Source Code umgehen können, die dann mal schnell einen Patch machen, weil wir eine Sicherheitslücke gefunden haben? Und wir kriegen den Patch jetzt nicht mehr aus den USA, das heißt, wir müssen das mit dem Source Code selber machen. Also ich gehe davon aus, T-Systems, Delos und wie sie alle heißen, haben da jetzt Hundertschaften an Menschen. Entschuldigung, das macht jetzt alles KI, ne? Mhm. Ja, gut, okay, also der Punkt zählt nicht, das macht die KI. Das, was da... Ha? Ja, die KI läuft in der Azure Cloud. Moment, ja. ist das... ist das, was ich hier vielleicht dann, wenn ich das ganze Bildumgebung habe, wenn ich die Menschen habe, die den Source Code in ein Executable überführen können, ist das dann ident zu dem, was die Microsoft chippt? Sollte sein. So, Thema Reproducible Builds, ja. Wir wissen alle, das ist kein triviales Unterfangen, ja. Das ist ein hochgradiges, komplexes Thema. Ja. Und wie lang dauert denn das, wenn jetzt der Trump oder sonst jemand die quasi unsere IT-Versorgung aus den USA kappt, wie lang dauert das dann von Zero to Binary, ne? Mit Build-Pipeline aufbauen, Menschen educieren, Bugfixes, also wir wissen ja alle, das sind zwei Docker-Images und dann läuft das, ne? Also und das ist jetzt nur ein kleiner Punkt aus diesem Blogpost, wo jeder Techniker mal sagt, so, da fallen mir aus dem Stegreif 20 Fragen ein, die jetzt nicht trivial sind. Ja? Aber für Menschen, die aus dem Rechtsbereich kommen, sind das alles Details. Ne?
Auch mal CEOs und CEOs und
C-Level Executives, ja. Na gut, aber... Es gibt Licht am Ende des Tunnels, das ist jetzt dein Teil.
Genau. Wer von euch spricht Französisch oder versteht Französisch? Für euch ist was dabei.
Wir haben Untertitel.
Wir haben es Untertitel. Also, Setting ist, ist es eine Anhörung im französischen Senat, wo ein Mitarbeitender von Microsoft da ist, der da eine gewisse Entscheidungs-, wie auch immer, Befugnis hat. Das ist da Anton Carniot, Direktor für öffentliche und rechtliche Angelegenheit, und Pierre Lagarde, technischer Direktor des öffentlichen Sektors von Microsoft Frankreich, Dienstag, 10. Juni 25, das ist gerade 3,5 Tage her, im französischen Senat.
Wir haben wieder Audio.
Genau, wir haben Audio und klick mal.
Ich warte auf das Thumbs up. Gut.
Okay. Auprès des décideurs publics. Êtes-vous personnellement prêt à garantir, sous serment, devant cette commission, que les données des citoyens français confiées à Microsoft via l'UGAP ne seront jamais transmises à des sociétés étrangères sans l'accord explicite des autorités françaises? Sinon, comment expliquez-vous cela?
Juste pour bien comprendre, à des sociétés étrangères, vous avez dit?
Non. Sous injonction de sociétés. Enfin, du gouvernement américain, que ces données françaises confiées à Microsoft par l'UGAP ne seront jamais transmises à des autorités étrangères, mais c'est surtout dans le contexte actuel, plutôt américaine, sans l'accord explicite des autorités françaises.
Non, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le garantir, mais aujourd'hui, ce n'est pas arrivé.
Es ist ein wunderschönes Bild. Es ist ein wunderschönes. Die Übersetzung ist nicht ganz geglückt. Mach mal die nächste. Können Sie unter Eid garantieren, dass die Daten von französischen Bürgern, die Microsoft über UJAP anvertraut wurden, niemals auf Anordnung der amerikanischen Regierung ohne die ausdrückliche Zustimmung der französischen Behörden weitergegeben werden? Nein, das kann ich nicht garantieren. Aber ich wiederhole, dies ist noch nie vorgekommen.
Und unter Eid vor dem französischen Senat.
Was ist die Antwort da drauf?
Ah, das will ich mal nochmal.
So. Genau.
Aber, also im Prinzip ist das Thema durch.
Eigentlich, ja.
Na, so. Wir haben eine Aussage eines Microsoft-Mitarbeiters unter Eid, dass sie nicht garantieren können, dass die USA nicht Zugriff auf die Daten bekommen. Aber es ist noch bis jetzt noch nie passiert.
Ja.
Soweit er weiß.
Ja. Da hat jemand anderes noch eine Meinung zu gehabt? Genau. Und im Hintergrund rollen die amerikanischen Panzer. Jo. Ja, aber keine Panik, ne? Ist alles fein. Eigentlich ist alles fein.
Also Details. Das sind ja alles nur logistische Details. Auch hier wieder. Heise war dann so freundlich und hat versucht, das Ganze einzuordnen und hat eben diese Aussage im französischen Senat dann durch Techniker und auch durch einen deutschen Rechtsanwalt beurteilen lassen. Der Techniker war auf unserer Linie, so das, ja eh. Und dann gab es halt den Rechtsanwalt, das war der Herr Stefan Hessel, der dann halt wieder das klassische, sich seine rosa Rechtsbrille aufgesetzt hat. Mhm. Ich hätte auch gern irgendwie. Der halt dann ausführt, ja, also aus dem Cloud Act wird ja oft geschlossen, dass europäische Tochtergesellschaften zur Herausgabe von Daten gezwungen werden können. Sagt er, die EU-Tochtergesellschaften unterliegen europäischem Recht, okay, ne, weil EU-Unternehmen, und daher dürfen außereuropäische Gesetze wie der Cloud Act nicht berücksichtigt werden. Das heißt, ich denke über das nicht nach, weil das passt in mein Weltbild nicht hinein.
Das hat so ein bisschen was von dem Niveau von, es gibt keine, wir brauchen keine Polizei, weil sich eh alle an die Gesetze halten. Letztendlich.
Ja. Also das geht nicht, weil es ist verboten. Mhm. Ja, es gibt keine Falschparker in deutschen Städten, weil das Falschparken ist ja verboten.
Genau.
Es wird nie ein Radweg zugeparkt. EU-Töchter, also der Herr Rechtsanwalt führt weiter aus, die EU-Töchter dürfen also nur Daten hergeben, wenn das im Sinne der DSGVO kontrolliert wurde. Und der Bringer für mich in seinen Statement war dann der Satz: Ob das der Fall ist, können die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden und Gerichte voll überprüfen und etwaige Verstöße wirksam ahnden. Also ich kenne keine Datenschutzbehörde, die technische Expertise hätte, eine Cloud-Umgebung von Microsoft zu auditen auf Datenzugriff. Oder gar ein Gericht. Also wenn wir uns die Gerichtsurteile anschauen, die so in den letzten Jahren gefällt wurden, hege ich da große Zweifel. Und das wirkungsvoll ahnden, nee. Ich habe vorhin gesagt, Microsoft Punkt 3, ne? Also auch hier wieder aus diesem Blog-Eintrag, wie gesagt, das wär ein eigener Talk, das aufzudröseln. Wir respektieren die Rollen der Gesetze in Europa, ne? Wir unterstützen unsere Kunden und committen uns, also sagen zu, dass wir unmittelbar und vigorously, also mit Kraft,
mit
und mit Elan, mit Elan, ja. Alle legalen Mittel ausschöpfen, um quasi unsere europäischen Kunden und die Daten unserer europäischen Kunden zu schützen. Klingt ja wieder super, ne? Also klassischer Rechtsanwaltsaufsatz.
Das ist geil, ja. Ja,
nein, warte, wait for it. Die Operation, von den, genau. Sehr gut, ich sehe, du liest schon sehr Legalese. So, ja, wir schützen und wir machen das vigorously und mit all legal avenues.
Das heißt doch, alles ist perfekt und es kann einem nie irgendwas passieren, dass einem irgendwie plötzlich das E-Mail-Postfach abhanden kommt, dass man kann immer auf seine Daten drauf zugreifen, immer auf seinen
man hat immer Zugriff auf seine E-Mails und ja, ja, außer du arbeitest beim Internationalen Währungsfonds oder sonst irgendwo, International Criminal Court.
Was macht der eigentlich? Was ist das denn da? Was ist denn da passiert? Das gibt's gar nicht.
Das kann gar nicht sein.
Das kann nicht sein. Nee.
ein Zufall, ein reiner Zufall.
Was hat eigentlich Microsoft dazu gesagt?
Was hat die Microsoft? Ja, Microsoft, auch hier wieder Mr. Smith kam wieder mal hervor und hat gesagt, also Microsoft hat nicht die Dienste für die ICC gestoppt oder unterbrochen. Ja? Sie haben aber auch weiter dann in dem Interview mit Politico nicht weiter ausgeführt, welcher Prozess zur Deaktivierung des Mail-Accounts von dem Herrn bei der ICC geführt hat oder was sie unter Disconnection, also quasi Deaktivierung des Accounts, eigentlich meinen. Also das war wieder so ein sehr spezifisches Dementi, das mehr Fragen offen lässt als klärt.
Nein, ich habe nicht die Schokolade gegessen, die im Küchenschrank hinter den Tassen versteckt war.
Genau. Also,
wir haben aber noch ein anderes Problem in dieser ganzen Thematik drin.
Das Problem sitzt im Weißen Haus.
Ja, genau. Das ist jetzt nicht Janitor oder irgendwie so.
Da gibt es nämlich den Herrn Trump und der hat auf Truth Social seinen persönlichen Social Media, also jeder von uns sollte seinen eigenen Social Media Kanal haben, ne? Gemeint, show respect to America and our amazing tech companies or consider the consequences. Und er hat ja schon mehr als einmal gezeigt, dass wenn er einen schlechten Tag hat, dreht er uns das auch einfach ab. Und dann kann Microsoft vigorously und all legal avenues ausnutzen, was sie möchten, wenn von oben die Order kommt, nein.
Ja, da kommt eine Executive Order und dann war es das.
Aber dann haben wir ja den Source Code in der Schweiz, mit dem wir dann...
Es gab dann noch was von Herbert Reul, das haben wir jetzt nicht hier mit reingepackt, der dann sagte so, ja, dann ist es halt so. Wenn die uns den Stecker ziehen, dann ist es halt so.
Der Herr Reul ist ein CDU-Politiker, muss man
ja,
dazu sagen.
Ja, der Innenminister
also, Fachverständnis für IT-Themen. Ja, so. Ja, dann haben halt einmal 2/3 aller Behörden inklusive dem Europäischen Parlament keine E-Mail mehr. Weil das Europäische Parlament ist ein großer und sehr glücklicher Office 365-Kunde. Warum auch immer?
Ich glaube, dass das anderthalbfache Alter von uns ungefähr, also so, um das mal einzusortieren. Ja, dann.
Kommen wir fast schon zur Konklusion.
Ja. Ja. Worum ging es eigentlich? Was wollten wir eigentlich? Wir wollten Cloud haben. Wir sehen, dass das funktioniert jetzt gerade nicht so ganz. Es gibt da halt eben doch irgendwie ziemlich viele Interessen, die doch einander diametral entgegengestellt sind. Wir haben unsere Schutzbedürfnisse, die amerikanischen PartnerInnen haben ihre Bedürfnisse. Aus unserer Perspektive, aus unserer europäischen Perspektive nicht so ganz gerechtfertigt, die haben eine andere Meinung. Ist okay, muss man mit umgehen. Man muss damit tatsächlich umgehen und sich überlegen, was machen wir damit. Und letztendlich geht es um einen ganz wichtigen Punkt darum. Es ist die Verantwortung. Es ist die Verantwortung der Unternehmen, der Leute, die halt eben Cloud-Dienste mit den amerikanischen Partnern da machen. Die haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eben die europäischen Gesetze eingehalten werden und nicht verletzt werden. Und dann ist die Frage, wer trägt die Verantwortung? Seid ihr das, die als DevOps irgendwo in den Maschinenräumen sitzt? Oder sind das irgendwelche C-Level? Oder sind das, wer auch immer, wer trägt die Verantwortung? Ich glaube nicht, dass es halt eben die Verantwortung dann in den Maschinenräumen der Internetwelt liegt, sondern halt eben mehrere Ebenen darüber. Es ist ein super dickes Brett. Du hattest es erwähnt, so, wer macht die Datenbanken, wer macht die Storage? Ich habe da keine Ahnung davon, das hast du eher.
Ja, und vor allem, die Frage ist jetzt eigentlich, wo sind die Rechtsabteilungen in Unternehmen und Behörden, die sich das ansehen, die sich das einmal wirklich mit offenen Augen und einem offenen Kopf ansehen und sich überlegen, ist das Vertrauensverhältnis zwischen den USA und Europa jetzt, wenn wir auf diesem nationalen, internationalen Level bleiben, ist dieses Vertrauensverhältnis gut genug, dass wir unsere Daten, unsere operative Tätigkeiten, unser Geschäft darauf basieren können? Ist dem so? Die andere Frage ist, wenn ich jetzt zu der Entscheidung komme oder zu der Erkenntnis komme, das ist jetzt vielleicht doch nicht so gut, was wir da machen, da sollten wir was anders machen. Dann stehen wir jetzt dann vor der großen Herausforderung, okay, ich habe jetzt meine komplette User-Verwaltung ins AD von der Microsoft geschoben, ich habe meine Datenbanken in der Cloud bei Amazon, ich habe meine Application-Server bei AWS oder sonst wo laufen. Was mache ich denn jetzt? Warte ein bisschen. Gib uns noch 5 Minuten. Und
das ist eine Frage, der müssen wir uns jetzt alle stellen und wie du richtig gesagt hast, nicht aus dem Maschinenraum heraus, sondern von oben runter, auf Behördenebene, auf politischer Ebene, auf C-Level, da wo sie dafür bezahlt werden, solche Überlegungen zu machen und dann auch zu exekutieren. Ein Beispiel, wo wir jetzt sehen, und die meisten scheuen davor zurück, weil das ist fürchterlich. Ich gebe einfach Microsoft mein Geld und damit habe ich meinen Betrieb. Ne, das ist einfach. Sich jetzt was zu überlegen, warten bis sie dort ist.
Alles andere tut einfach
weh. Alles andere tut jetzt einfach einmal weh, und zwar ganz fürchterlich. Eins der wenigen Bundesländer in Deutschland, die sich dieser Frage schon stellen, sind Schleswig-Holstein. Der echte Norden, ne? Wie sie sich nennen. Ne?
Also wir hatten das ja gerade, Leira als Österreicher hat den Max Schrems, ich als Schleswig-Holsteinerin habe meine Landesregierung. Schleswig-Holstein geht das Thema an. Das ist ein dickes Brett, braucht Zeit, hat Aufwand, man fängt einfach mal an und fängt an, Dinge zu entwickeln. Und da geht es jetzt in diesem Post halt eben um den Deutschland-Stack. Und dann müssen wir allerdings überlegen.
Es gibt auch einen EU-Stack, also es gibt auch einen Europa-Stack. Und ich möchte auch einen Österreich-Stack haben und einen Grammat-Neusiedl-Stack und einen Unterschass-Klappersdorf-Stack.
Übersetzt Klein-Kleckersdorf. Wie machen wir das? Machen wir jetzt, ne? Kommune für Kommune für Kommune, machen wir das halt eben Deutschland, machen wir das bundeslandweit, machen wir das kantonsweit, machen wir das departementweit oder wie auch immer, machen wir dann europäische Lösungen, machen wir dann nationale Lösungen, die wiederum nebeneinander stehen. Das ist ein Thema, was diskutiert werden muss. Wie heißt sie nochmal?
Die Anne.
Die Anne Roth hat dazu was gesagt, und ihr ist es letztendlich egal, wie und was, sie möchte einfach nur nicht überwacht werden. Und ihr ist es irrelevant, ob sie nun aus einer amerikanischen oder aus einer regionalen Cloud überwacht wird.
Wir wollen nicht überwacht werden, und wenn wir über digitale Souveränität reden, ist es dann eher, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unsere Deutschland-Cloud oder Österreich-Cloud oder so, dann ist es keine, dann dürfen wir eigentlich laut Anne, und da stimme ich ihr zu, nicht mehr von digitaler Souveränität reden, sondern von nationaler digitaler Souveränität. Und die Frage ist, ist das etwas, was wir wollen? Ich habe ein Problem damit irgendwo so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also so sehr ich auf mein Österreichtum manchmal poche, weil es halt lustig ist, ich sehe mich, es ist eigentlich irrelevant.
Ich sehe mich als Europäerin,
ja.
Du siehst dich als Europäer. Ich denke, das geht uns vielen ähnlich.
Und wir haben auch keine Lösung dafür, ne?
Ja.
Wir haben keine Antwort.
Genau. Das ist eigentlich die Frage, die sich daran anschließt. Wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Wir werden diese Frage in diesen 3 Minuten nicht klären können. Das ist dann auch eine Sache für eine größer angelegte Diskussion. Also so, fühlt euch eingeladen, irgendwie auf dem Kongress was zu machen. Das ist dann eher schon die Plattform dafür. Beziehungsweise das ist halt eben eine europäische Diskussion zwischen uns europäischen Entitäten und Wesen, unseren Regierungen, Kommission, alles EU-Parlament und so. Das ist eine größere Geschichte. Ja.
Ja. Und ohne Bombshell sind wir damit durch. Ne? Wir haben keine Lösung.
Ja, wir haben keine Lösung.
Es ist schwierig.
Ja.
Aber so weitermachen und die Augen verschließen vor den Fakten geht halt nicht. Ne?
Genau.
Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir machen ein bisschen Fragen, machen wir noch. Ne?
Wir haben noch eine 1:30.
Ich finde es ein bisschen schwierig und gefährlich zu sagen, wir müssen die Rechtsabteilung drauf schicken, weil sie mit dem Delos-Cloud-Dings sich meiner Meinung nach durchaus an die Regeln halten, die wir in Europa haben und auch in Deutschland, und dass sozusagen ein Rückfall auf Rechtsthemen uns nicht hilft. Das heißt, wir müssen eigentlich sozusagen Support dafür holen, dass wir die Regeln wieder ändern, dass sich das so ändert, wie wir es haben wollen. Weil sie aktuell sich auf einem Gebiet befinden, wo ich sage, vielleicht gewinnen wir nicht vor Gericht.
Ja, aber Delos funktioniert auch nur von Microsofts Gnaden.
Und in dem Moment, wo die Microsoft sagt nein, dann steht Delos auch da. Weil dann müssen sie erst in die Schweiz fahren, den Source Code holen, Bildsysteme bauen etc. pp. Und ja, prinzipiell braucht es da eine politische Entscheidung und ein politisches Commitment, um dann was zu bewegen. Und das, die Politiker hören aber nicht auf uns Menschen im Maschinenraum, sondern die hören eher auf ihre Rechtsberaterinnen und Rechtsberater. Und daher müssen die halt auch erst einmal aufwachen. Ich sage immer, Juristen sind von der Venus, ITler sind vom Mars. Wir haben da ein Kommunikationsproblem. Aber du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich habe mich ja damit auseinandergesetzt. Wir haben ja auch inzwischen das Zentrum für digitale Souveränität gnadenlos unterversorgt. Und ich war tatsächlich auch in Sitzungen, wo digitale Souveränität noch weiter gefasst wurde, hat also die Bundeswehr Informatik angezweifelt, dass SAP noch ein deutsches Unternehmen ist. Wenn ich mir die Marktanteile in den USA angucke, sind die genauso erpressbar und die Telekom mit T-Online USA genauso. Also das ist, wenn es auf die Machtfrage hinausläuft, haben wir auch keine eigenen Unternehmen mehr, die international aufgestellt sind. Es gab Sitzungen von der EU-Kommission, hat eine amerikanische Innenministerin teilgenommen und das ist nie aufgetaucht in den Diskussionen. Die ganzen Politikerinnen, die da in den Kreisen sitzen alle in diesen in der Atlantikbrücke. Das heißt, die haben Karrierenachteile, wenn sie sich dagegen wenden. Also wir haben da ein Riesenproblem und praktisch alles, was man reinschreibt, machen wir eine riesige Betrachtung, Microsoft Cloud, wenn uns die jetzt das ab, das verschwindet auf merkwürdige Weise aus den Dokumenten. Wenn ihr jetzt eine Abfindung haben wollt in eurem Unternehmen, sagt doch mal eurem CISO, wir müssen eine Risikobetrachtung für Microsoft 365 machen. Das wird nie auftauchen, das wird nie verschriftlicht werden, aber ihr kriegt dann ein Jahresgehalt dafür, dass ihr geht.
Und es gab jetzt, es ist mir in der Recherche untergekommen, es gab irgendein deutsches Bundesland, so, ja, wir können jetzt Office 365 rechtssicher einsetzen, weil wir haben in den Vertragsbedingungen mit Microsoft einige Absätze geändert. So. Ja. Ja, Risikobetrachtung wäre schön, wenn sie korrekt, genauso wie eine Datenschutzgrundabschätzung und sonst irgendwas, wären alles super Sachen, wenn sie vernünftig gemacht werden würden, ja. So, wir müssen, glaube ich.
On that note, wir haben kein Heralding, wir werden hier nicht von der Bühne gefegt, aber wir fegen uns selber von der Bühne. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Wir sind noch da und plaudern gern über das Thema genau. Bei einem Getränk. Dankeschön.